Herzlich willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen, Ferrari haut einen raus, MG kommt nach Europa, VW macht dicht, Sparen beim Laden, altes Eisen, Erlkönigschau und Neues von Next Move, Insolvenz in Eigenverwaltung. Zulassungszahlen. Aktuell wird ja jede neue Wasserstandsmeldung im Bereich Elektromobilität mit Spannung erwartet. Schauen wir heute auf die deutschen Neuzulassungen im Monat Mai. Insgesamt waren es knapp 240.000 Pkw und damit eine Punktlandung auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Der E-Auto-Anteil zeigt sich stabil auf dem gestiegenen Niveau der Vormonate. Insgesamt waren es knapp 60.000 neue Stromer und damit ziemlich genau jeder vierte Neuwagen.
Tja, und welches waren nun die beliebtesten Modelle im Monat Mai? Hier die Top 20 und siehe da, es gibt schon leichte Verschiebungen. Auf Platz 1 und 2 Kopf an Kopf Skoda Elroq und VW ID.3, auf 3 Skoda Enyaq, soweit so bekannt. Tesla wieder stark auf Platz 4 und 5 und diesmal das Model 3 sogar vor dem Model Y. Auffällig ist, dass 83% aller verkauften Tesla im Mai einen Heckantrieb hatten, also mutmaßlich ein Erfolg der neu eingeführten Basismodelle plus günstige Zinsen plus staatliche Prämie. Auffällig auch, dass kleine Autos wieder etwas stärker aufkommen. Hyundai Inster auf Platz 11, die Minis auf 12, Fiat 500 auf 18 und Citroën EC3 auf Platz 19. Ansonsten zweimal Mercedes, zweimal BMW und zweimal Audi in den Top 20.
Schauen wir aber zumindest noch kurz auf die Stimmungslage. Hier die Daten eines aktuellen DAT-Barometers. Gefragt wurden zunächst Pkw-Halter, die grundsätzlich offen beim Thema E-Auto sind und sich sogar einen Umstieg innerhalb der nächsten beiden Jahre vorstellen können. 72% haben Sorge bezüglich des Wiederverkaufswertes. Hier meine Empfehlung. Zumindest bei hochpreisigen Autos sind die Wertverluste am größten. Hier besser ins Leasing gehen. 70% glauben, dass Reparaturen bei E-Autos sehr teuer sein können. Dazu ein klares Jein von mir. Zum Thema Wartungskosten bei E-Autos gibt es aktuell auch einen interessanten Artikel von Christoph Schwarzer auf Zeit Online, den ich euch unter dem Video mal mit verlinke. Christoph und ich tauschen uns regelmäßig zu solchen Themen aus und auch in meinem Insider-Postfach landen ja häufig Wartungsrechnungen von euch, meistens ziemlich teure. Grundsätzlich empfehle ich zumindest bei Gebrauchtwagen die Suche nach einer freien Werkstatt, die Lust auf E-Autos hat, wobei natürlich nicht jede Markenwerkstatt teuer sein muss. Ein Kostenvoranschlag hilft hier, böse Überraschungen zu vermeiden. 67% haben Angst, mit dem eigenen E-Auto liegen zu bleiben. Hier muss ich klar sagen, diese Angst ist heilbar. Und immerhin noch 65% haben Angst vor plötzlich auftretenden Batteriebränden. Bei den tatsächlichen Besitzern eines E-Autos schätzen 83% die ruhige, leise Fahrt und 79% sind von der Technologie regelrecht begeistert. Ferrari haut einen raus. Letzte Woche war es soweit. Ferrari Luce heißt das erste E-Auto der Luxus-Sportwagen-Marke. Plattform und Antrieb sind eine Eigenentwicklung, 800 Volt Technik, 4 Motoren, 772 Kilowatt Gesamtleistung. Der Sprint auf 100 dauert 2,5 Sekunden und nach 6,8 Sekunden ist das Auto bereits auf Tempo 200 km pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 310 km pro Stunde begrenzt. 122 Kilowattstunden Energiegehalt sollen für 530 km Normreichweite sorgen. Ansonsten ist technisch natürlich alles an Bord, was einen modernen Supersportwagen auszeichnet. Das Auto ist aber ein Fünfsitzer mit knapp 600 Litern Kofferraumvolumen. Am meisten Aufsehen erregten aber nicht die technischen Daten, sondern vielmehr der, sagen wir mal, mutige Auftritt bei Farbe und Design. Dafür gab es jede Menge Hohn und Spott im Netz. Dank KI kursierten jede Menge Bashing-Videos vom Fiat Multipla-Derivat bis hin zur Verwandlung in ein Dixie-Klo. Die Nissan-Community nimmt eine Raubkopie für sich in Anspruch. Bei Lidl Deutschland zeigt man, dass die eigenen Wagen doch viel schöner sind. Und bei Jet heißt es nur noch, lad mich doch in Ruhe. Das Manager-Magazin ordnet das Ganze als wohlkalkulierten Skandal ein und Ferrari selbst meldet volle Auftragsbücher. Ach ja, der Einstiegspreis liegt bei 550.000 Euro für eines dieser Schmuckstücke. MG kommt nach Europa. Oder besser gesagt, macht den nächsten Schritt in Europa. MG gehört ja zum SAIC-Konzern, einem der größten Automobilkonzerne weltweit und zugleich ein chinesisches Staatsunternehmen. In vielen EU-Märkten ist die Marke bereits seit Jahren etabliert. Einst gestartet mit vollelektrischen Modellen, setzt man zumindest in Deutschland aktuell sehr stark auf hybridisierte Verbrenner. Zuletzt war in Deutschland nur noch jeder vierte Neuwagen von MG voll elektrisch. Bereits im Frühjahr wurde in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eingeweiht. Diese Woche folgte nun die Ankündigung einer eigenen EU-Produktion, nicht etwa in Kooperation an irgendeinem Standort, sondern ab 2028 sollen in Spanien Fahrzeuge in einem eigenen Werk produziert werden. Der SAIC-Konzern investiert 200 Millionen Euro und will 2000 Arbeitsplätze schaffen. Die Produktionskapazität soll dann bei 120.000 Fahrzeugen im Jahr liegen. Nach BYD mit seinem Werk in Ungarn mit sogar noch etwas mehr Kapazität ist dies nun der zweite große chinesische Hersteller, der ein eigenes Werk in der EU aufbaut. VW macht dicht. Selten gab es so viel Zuschauerpost zu einem Thema wie diese Woche. Volkswagen hat den Zugriff auf seine API für Dritte geschlossen. Dies gilt auch für die Marken Audi, Cupra und Skoda. Die API ist sozusagen die Programmierschnittstelle zur Datenübertragung an externe Anwendungen. In der Praxis am häufigsten genutzt war sicher die Ladestandsabfrage zum gesteuerten Laden, wahlweise zum Überschussladen mit Solarstrom oder auch die kostenoptimierte und damit netzdienliche Nutzung dynamischer Stromtarife. Volkswagen hatte diesen Schritt bereits Anfang April angekündigt und schreibt: Damit richten wir unsere Systemlandschaft konsequent auf eine robustere, standardisierte Architektur aus, als Basis für zukünftige Charging- und Datenservices. Und weiter zu Stand Anfang April: Europaweit haben bereits 10 Anbieter von Charging-Daten die neue Schnittstelle integriert. Interessierten Unternehmen wird eine Kontaktaufnahme über eine entsprechende Mailadresse angeboten, die das Wort Sales enthält, vermutlich also eine kostenpflichtige Anbindung. Bemerkenswert ist, dass aber auch große Unternehmen ihre Angebote auf Basis der bisherigen Schnittstelle einstellen. So bietet EnerCity ja seit einiger Zeit einen Tarif für preisoptimiertes Laden an öffentlichen Ladestationen an. Kunden mit betroffenen Fahrzeugen wurde bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass EnerCity das Angebot für diese Fahrzeuge nicht aufrechterhalten kann. Die Zuschauerkommentare in meinem Postfach waren durchaus heftig. Hier mal ein kleiner Auszug. Vielleicht mag man meine Wut nachvollziehen, wenn man weiß, dass ich mehrere hundert Stunden Arbeit in meine Heimautomatisierung gesteckt habe, die ein völlig automatisches und kostenminimierendes Lademanagement ermöglicht, nur damit VW einfach das ganze Projekt für mich in die Tonne tritt. Ein anderer unterschreibt seine Mail mit: Treuer Next News Abonnent seit Jahren und momentan frustrierter Besitzer eines VW ID.4. Betroffene Nutzer fordern aber weiteren Datenzugang und berufen sich auf den EU Data Act und eine kostenfreie Datenbereitstellung in Echtzeit. Inzwischen wurde auch eine Petition ins Leben gerufen und kompakt 6 Forderungen aufgelistet. Die Bundesnetzagentur als zuständige Überwachungsbehörde wird aufgefordert, die Einhaltung des EU Data Acts durchzusetzen. Außerdem werden Mindeststandards zur Datenabfrage formuliert. Den Link zur Petition findet ihr unterm Video. Sparen beim Laden. In der politischen Diskussion geht es ja aktuell sehr viel um das Spannungsverhältnis zwischen dem Ausbau der Stromnetze auf der einen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien auf der anderen Seite. Wirtschaftsministerin Reiche strebt im sogenannten Netzpaket 2026 wesentliche Änderungen an. Kernpunkte sind die Aufhebung des garantierten Einspeisevorrangs für Wind- und Solaranlagen, die Abschaffung von Entschädigungszahlungen bei Netzüberlastung und eine stärkere Synchronisierung des Anlagenausbaus mit dem Netzausbau. In der Praxis könnte dies zu einem massiven Einbruch beim Ausbau der erneuerbaren Energien führen. Ein wesentlicher Teil des Problems ist aber auch, dass Angebot und Nachfrage nicht ausreichend zusammenfinden. Beim Smart-Meter-Ausbau liegt Deutschland weit hinter anderen EU-Ländern zurück. In vielen Haushalten gilt: Der Strom kommt aus der Steckdose und der Preis ist fix fürs ganze Jahr. Dynamische Stromtarife, die Angebot und Nachfrage besser zusammenbringen, sind leider noch die Ausnahme. Und gerade E-Autos sind ja eigentlich willkommene flexible Verbraucher, die man im Alltag eigentlich gezielt dann laden könnte, wenn günstiger Strom gerade im Überfluss vorhanden ist. Der Jahresverbrauch eines E-Autos entspricht dabei grob dem, was ein normaler 3-Personen-Haushalt sonst so verbraucht. Aber im Zuge des Hochlaufs der Elektromobilität gibt es ja auch spannende neue Lösungsansätze und Geschäftsmodelle. Ein Pilotprojekt möchte ich heute kurz vorstellen: Ladeflex BW. Der Name verrät es schon, es geht natürlich um flexibles und gesteuertes Laden von E-Autos im häuslichen Umfeld, bei dem man als Nutzer Geld beim Aufladen des eigenen E-Autos einsparen kann. Das Besondere daran: Das Ganze ist nicht an einen bestimmten Stromtarif gekoppelt und auch ein Smart Meter ist hier nicht erforderlich. Es wird also der bestehende Stromtarif ganz normal weiter genutzt. Auch bauliche Anpassungen sind nicht nötig und es kann die bestehende Wallbox weiter verwendet werden. Das Pilotprojekt ist eine Kooperation von Transnet BW, Netze BW und Intelligent Energy System Services. Die Zielstellung ist ein neues Erlösmodell für Endkunden, und zwar niedrigschwellig und skalierbar. In der Pilotphase ist als Vergütung Leistung für die Teilnehmer ein monatlicher Fixbeitrag von 5 Euro geplant, weitere 15 bis 30 Euro variable Erlöse ebenfalls monatlich. Außerdem wird ein einmaliger Bonus von bis zu 50 Euro für die Teilnahme in der Pilotphase in Aussicht gestellt. Die tatsächliche Vergütung hängt vom Nutzungsumfang ab. Das Projekt sucht aktuell Teilnehmer, die Lust haben mitzumachen. Allerdings müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Erstens ein E-Auto von Volkswagen, Skoda oder Audi. Zweitens eine Wallbox zum Laden zu Hause. Drittens, der Ladeort muss im Bundesland Baden-Württemberg liegen. Und viertens dürfen weder Auto noch Wallbox bereits mit einem dynamischen Ladetarif verknüpft sein. Die Anbindung sowie das Lademanagement des eigenen Fahrzeugs im Pilotprojekt erfolgt dann über die automatische Verknüpfung mit der Fahrzeug-App, zum Beispiel My Volkswagen oder My Audi. Über die Ladeflex BW-App kann man dann immer entsprechend die Abfahrtszeit und den gewünschten Ladestand einstellen. Die tatsächliche Steuerung erfolgt dann unabhängig vom Stromanbieter übergeordnet durch eine intelligente Steuerung aufgrund von Preis- und Netzsignalen. Wenn ihr neugierig seid oder Lust habt mitzumachen, dann registriert euch gerne für den Newsletter oder meldet euch direkt zur Teilnahme an. Den Link zur Webseite des Pilotprojekts findet ihr unterm Video in der Infobox. Und ganz wichtig natürlich, das Projekt ist nicht von der zuvor erwähnten Schnittstellenschließung bei VW betroffen. Altes Eisen. Auch heute noch mal kurz zwei spannende Batteriezertifikate zu hochbetagten E-Autos. Hier eine Zuschauereinsendung von Markus mit einem Avilo Premium-Test seines Smart der ersten Generation von 2012. Beim Test also 13 Jahre alt. Beim Premium-Test wird das Auto einmal fast komplett leer gefahren und am Ende stand ein Ergebnis von noch 90% nutzbarer Energie. Der Kilometerstand des Fahrzeuges liegt zwar nur bei 53.000 Kilometern, aber so ein kleiner Akku hat für diese Laufleistung ca. dreimal so viele Zyklen wie ein aktuelles Modell der Kompaktklasse. Zwar deutlich jünger an Jahren, aber bisher schon deutlich mehr auszuhalten, hatte dieser Kia Niro EV unseres Zuschauers Friedwart aus Österreich. Egal ob Touren durch Skandinavien bei bis zu minus 32 Grad oder die staubige Hitze Nordafrikas, bisher stehen ca. 215.000 Kilometer auf dem Tacho. Zusätzlich dient das Auto im Alltag als mobile Powerbank und wird intensiv über die V2L-Funktion zur häuslichen Versorgung genutzt. Diese Kilowattstunden landen natürlich zusätzlich auf dem Akku, stehen aber nicht auf dem Tacho. Interessant ist, dass hier beide Avilo-Tests durchgeführt werden konnten. Der Flechttest lieferte ein Ergebnis von 93,7%. Die Differenzen der Zeltspannung lagen bei ca. 20 mV, was man als altersgerecht einstufen kann. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass rein informativ und kleingedruckt im Zertifikat auch der Wert ausgewiesen ist, den die Kia-eigene BMS-Logik liefert, der hier bei 99% liegt. Solche Werte sind bei Kia und Hyundai in der Regel wenig belastbar. Auch wenn die Akkus dieser Marken überdurchschnittlich abschneiden, sollte man mit diesen Werten eigentlich nicht hausieren gehen und auf herstellerunabhängige Zertifikate setzen. Besitzer und ich wollten es natürlich noch genauer wissen und haben im Anschluss noch einen Avilo Premium-Test nachgelegt. Das Ergebnis hier war am Ende 90% und somit im Avilo-internen Vergleich immerhin 3,7% Abweichung. Dazu habe ich auch bei Avilo nochmal nachgefragt und auch dazu, ob die V2L-Nutzung korrekt erfasst wurde. Allgemein empfiehlt Avilo während des Tests eigentlich keine solchen stillen Verbraucher wie Standklimatisierung oder V2L zu nutzen. Im konkreten Fall wurden die Daten aber korrekt erfasst. Pro Nacht gingen hier also ca. 4 bis 5 Kilowattstunden in den Haushalt. Darüber hinaus gab es dann noch ein sehr umfangreiches Statement. Im Flechttest gibt man formal eine Toleranz von 3% an, beim Premium-Test sind es nur 1%. Avilo schreibt, die beobachtete SOH-Differenz zwischen Flechttest und Premium-Test ist durch die unterschiedlichen Messverfahren sowie die begrenzte Datenqualität des Fahrzeugs erklärbar und stellt keinen Hinweis auf ein Problem mit der Batterie dar. Im Fazit kann man sicher sagen, dass auch dieser Akku die allgemeine Erwartungshaltung vieler potenzieller E-Auto-Kunden um Längen übertrifft und die Avilo-Zertifikate deutlich belastbarer sind als das, was Kia selbst vorgibt. Für alle Autohändler, die bisher noch ohne Zertifikate arbeiten, gibt es aktuell noch ein Sonderangebot bei Avilo. Mit dem Code NEXTMOVE10 gibt es 10% Preisnachlass auf die erste Jahreslizenz. Der Einzeltest kostet dann noch 35 Euro netto. Einfach den Gutscheincode im Onlineshop einlösen. Für Privatkunden gibt es den Premium-Test, also einmal komplett leerfahren. Ablauf ist auf der Avilo-Homepage beschrieben. Hier ist der Rabattcode NEXTMOVE79. Damit kostet dieser Test dann nur noch 79 statt 99 Euro. Herr Königschau, wir starten mit einer Einsendung aus Bremerhaven. Zu sehen sind mehrere große Fahrzeuge, vermutlich Nutzfahrzeuge. Bei der Verhüllung gibt man sich offenbar besondere Mühe. Insofern ist die Zuordnung natürlich schwer. Der anonyme Einsender vermutet Windrose. Falls ihr was anderes erkennt, dann schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Weiter geht's mit diesem Audi A2 e-tron Testwagen. Letzte Sendung noch Thema hier in den News. Audi hatte ja über die zurückliegende Kälteerprobung berichtet. Jetzt wird's heiß. Die Fotos stammen aus Andalusien, also Südspanien. Das Fahrzeug war mit ausländischen Sonderkennzeichen unterwegs. Neues von Nextmove: Insolvenz in Eigenverwaltung. Für viele von euch kommt diese Nachricht sicher wie der Blitz aus heiterem Himmel. Die Nextmove GmbH hat am 7. April beim Amtsgericht Erfurt einen Insolvenzantrag gestellt. Das Verfahren wurde am Montag, dem 1. Juni, offiziell eröffnet und der Beschluss veröffentlicht. Als Mitarbeiter bin ich natürlich zur Verschwiegenheit zu Interna verpflichtet. Das heißt, ich kann hier nur über Informationen sprechen, die entweder öffentlich einsehbar sind oder von den im Verfahren bevollmächtigten Personen bekannt gegeben wurden. Auch Kommentare unter dem Video zu diesem Thema werde ich deshalb nur eingeschränkt beantworten können. In der öffentlichen Bekanntmachung heißt es formal, es wird Eigenverwaltung angeordnet. Und weiter, die Schuldnerin ist berechtigt, unter Aufsicht des Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu verfügen. Eigenverwaltung heißt also, dass das Gericht dem vorgelegten Antrag folgt und das Unternehmen für sanierungswürdig hält. Das Unternehmen bleibt handlungsfähig und führt den Geschäftsbetrieb unter Aufsicht des Sachwalters fort. Ziel ist es, Nextmove neu aufzustellen und dauerhaft zu erhalten. An dieser Stelle noch der Hinweis zum Thema THG-Quote, also konkret eure Einreichungen über Nextmove. Rechtlich betrachtet hat Nextmove hier eine reine Vermittlerrolle und unser Partner Carbonify ist der Vertragspartner des Kunden. Die Insolvenz der Nextmove GmbH hat also keinerlei Auswirkungen auf eure Auszahlungen, die normal weiterlaufen. Am Dienstagmorgen hat dann als erstes Branchenmedium Elektriv über das Verfahren berichtet. Den Artikel verlinke ich euch mit unterm Video. Elektriv wollte natürlich auch wissen, wie es mit dem YouTube-Kanal weitergeht. Dazu sagte der verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwalt Volker Hochmuth: Der Kanal ist ein wichtiger Bestandteil, der weitererhalten werden und dem Publikum fachkundige Informationen liefern soll. Das ist natürlich auch mein Wunsch. Auch wenn die letzten Monate im Unternehmen nicht immer leicht waren und es auch jetzt keine einfache Situation ist, zumindest ist die Lage nun offiziell. Ich hatte ausreichend Zeit, mich innerlich darauf einzustellen und schaue trotz allem optimistisch nach vorn. Die Arbeit hier auf YouTube macht mir große Freude. Ich bin immer mit vollem Einsatz dabei, auch getragen von eurem Zuspruch in den Kommentaren, in euren Mails oder einfach nur dann, wenn ich Zuschauer auf der Straße treffe. Man erkennt euch meistens an einem spontanen Grinsen, manchmal auch an einem leicht fragenden Blick. Einmal wurde sogar im Restaurant am Nachbartisch erst noch das Handy rausgeholt, um den Live-Abgleich mit dem Kanal zu machen, bevor man fremde Menschen anspricht, die gerade im Böhmerwald wandern sind. Nächste Woche habe ich dann tatsächlich auch nochmal Urlaub. Vielleicht sieht man sich ja. Die nächsten Next News gibt es deshalb am 19. Juni. Bis dahin, fahrt elektrisch und bleibt zuversichtlich. Ich bin es.